Ob ihr es glaubt oder nicht, hier sind wir wieder. Sommerpause, na, nicht bei Eierköpfen.
Ja, wir sind nach, ich weiß gar nicht, 3 Wochen Pause oder so wieder da. Wir sind irgendwie nicht zusammengekommen die letzte Zeit. Heute war es uns ganz wichtig, noch eine Folge aufzunehmen, weil ich steige morgen in den Flieger nach Finnland zur Basketball-EM. Simon, du bist einen Tag später dran, du fliegst in die USA auf eine Hochzeit und einen kleinen Urlaub. Und deswegen müssen wir heute auf jeden Fall noch Folge 179 aufnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es beim letzten Mal war. Ist die Aufnahme überhaupt dann drin bei Riverside, wo wir heute mal wieder aufzeichnen? Naja, wie auch immer, ist ja auch egal. Genau. Zur Not tanzen wir halt ohne Musik. Dann ist es so. Ja, Simon, also wir haben tatsächlich noch ein bisschen was nachzubesprechen, ne? Also wir haben unsere letzte Folge gemacht vor dem dritten Test der British and Irish Lions und haben da danach gar nicht mehr drüber gesprochen. Ist auch krass, ne, wie weit die Lions jetzt eigentlich schon wieder weg sind, weil jetzt haben wir 2 Runden Rugby Championship, ersten Spieltag Frauen-WM hinter uns und was sonst noch alles los war. Wir waren bei den Finals und so weiter und so fort. Es ist so krass, wie schnell die Zeit verfliegt, gell?
Ja, wirklich. Als wäre es letzte Saison gewesen, so ungefähr. Oder vorletzte. Mary Toja mittlerweile geheiratet. Die ganzen Lions-Spieler spielen gar keine Rolle mehr. Also die Diskussionen, die Debatten, die wir monatelang hatten, welcher Spieler und welcher Position, es ist jetzt alles wieder so egal. Aber es war der perfekte Start in den internationalen Rugby-Sommer, weil das, was die Wallabies sich da gesteigert haben, das haben die jetzt weitergemacht seitdem.
Ja, ja, absolut. Also, um auf dieses letzte Spiel nochmal kurz einzugehen, die Wallabies haben sich da ja ihren Sieg geholt. Da hat man gemerkt, finde ich, in diesem Spiel, sie waren die Mannschaft, die wollten das, die mussten da diesen Sieg holen, die wollten dieses 0-3 verhindern. Die Lions, keine Ahnung, ob die Woche über schon gefeiert hatten, das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so vorstellen, weil ich glaube, die hatten schon diese Mission, den dritten Sieg zu holen. Da habe ich mir so rückblickend gedacht, vielleicht war es nicht der richtige Ansatz von Andy Farrell, an dieser Mannschaft festzuhalten, die im Endeffekt die ersten 2 Tests geholt hatte. Vielleicht hätte er ein paar Jungs doch noch reinschmeißen müssen, die bis dahin noch nicht gespielt hätten, einfach um so ein bisschen mehr Hunger in die Mannschaft reinzubringen. Weil ne, die Lions haben ja in diesem letzten Spiel gar nicht richtig reingefunden. Und ich glaube, wenn du da 4, 5 Jungs gehabt hättest, die in den ersten 2 Tests nicht dabei waren, die hätten sich so sehr zeigen wollen, ich glaube, das hätte ein bisschen was verändert. Aber gut, rückblickend.
Vielleicht, ja. Andererseits, wenn sie bisschen gewechselt hätten und dann das Spiel verloren hätten, nachdem sie die 2 davor gewonnen haben, wäre es auch wieder bitter für die paar gewesen, die reingekommen sind und Leute hätten ihn dafür kritisiert, dass er was gewechselt hat, dass er was geändert hat. Für mich war der ausschlaggebende Punkt bei diesem Spiel das Wetter. Also nicht nur, dass es so geschüttet hat, sondern auch, dass wegen dem Gewitter das Spiel unterbrochen wurde und deswegen Dean Will Skelton und Daniela Tupou bis in die 60. Minute gehalten haben. Ja. Das hätten die sonst nie. Es war Halbzeitpause und 10 Minuten später war nochmal Halbzeitpause und zwar richtig lang und dann konnten die halt entsprechend sich wieder regenerieren und das war das, was im zweiten Test den Wallabies gefehlt hat, dass Skelton vielleicht doch noch 10 Minuten länger spielt, weil sonst hätten sie es wahrscheinlich gewonnen.
Stimmt.
Sowas im dritten Test.
Siehst du, das habe ich auch schon wieder fast verdrängt, weil es eben so lang her war. Ich habe jetzt letzte Woche habe ich hier so ein Nachwuchsfußballspiel kommentiert, das mache ich ja noch manchmal nebenbei und siehe da, nach 65 Minuten Gewitter, Spielabbruch tatsächlich, Spielwertung annulliert, wird neu angesetzt. Aber ich dachte mir so, wie kann das innerhalb von, ich weiß gar nicht, einem Monat zweimal passieren, schon irgendwie krass. Aber was diese Lions Tour auch war, gerade mit diesem dritten Spiel, die perfekte Vorbereitung für die Wallabies in Richtung Rugby Championship. Sie haben sich diesen einen Sieg geholt und dann haben sie vielleicht den größten, ja gut, das ist zu viel gesagt, sie sind Weltmeister geworden, solche Siege sind größer, aber ein sehr spezielles Spiel. Sie liegen kurz vor der Pause zum Auftakt in die Rugby Championship mit 0-22 gegen den Weltmeister Südafrika hinten und gewinnen 38-22. Sie gewinnen den Rest des Spiels mit 38-0. Das hat kein Mensch kommen sehen. Das war unfassbar, Simon, oder?
Die lagen nach glaube ich, 18 Minuten lagen die schon 22-0 hinten. Ich habe es live geschaut. Und da wusstest du ja noch nicht, was kommt. Und da war es wirklich so, oh mein Gott, wie schlecht ist eigentlich Australien? Wie schlecht sind eigentlich die Lions? Und wie übertrieben gut ist eigentlich Südafrika? Und als ich mir dann aber danach nochmal am nächsten Tag angeschaut habe, habe ich da schon die ersten Anzeichen gesehen, auch in den ersten 15, 20 Minuten. Weil bestimmte Sachen am Springbok-Spiel nicht so funktioniert haben, die früher gesetzt waren. Die Gasse ist eine große Schwachstelle von Südafrika in diesem Jahr.
Und auch krass, gell? Das hätte man nie erwartet, dass die Gasse mit diesen Spielern irgendwann mal zu einer Schwäche werden kann.
Ne. Und die Breakdowns, ich meine, das ist auch Aussehenssache der Schiedsrichter. Und da in der einen Woche hast du einen, der dir liegt, in der anderen Woche nicht. Und die Schiedsrichter ändern auch ihren Fokus manchmal. Aber das ist auch gerade bei Südafrika, die eigenen Bälle zu behalten, ist schwierig. Und auch Disziplin, wenn der Gegner den Ball, also Straftritte hat Südafrika in beiden Spielen gegen Australien, ist mehr kassiert.
Ja, also mega krass, vor allem, ne, ich habe das Spiel ja nicht live geschaut, weil ich war die letzten beiden Wochenenden auch schon mit Basketball, mit diesen ganzen deutschen Vorbereitungsspielen im Einsatz und ich verfolge ja dann immer die Ergebnisse. Und dann habe ich irgendwann mal reingeschaut und es stand 22:5. Und dann dachte ich mir so, ja, ist eh kein Spiel, was ich jetzt groß, also es lohnt sich eigentlich jedes Rugby-Spiel zu schauen, aber ne, du weißt selber, ein Spiel, das entschieden wirkt, da schaltest du weniger rein, als wenn du denkst, boah, geil, zur Halbzeitpause steht es 13:13 jetzt, wie bei Argentinien gegen All Blacks zuletzt. Und dann schriebst du mir irgendwie eine halbe Stunde später so, Alter, krass, schaust du dieses Spiel? Und ich so, nee, was ist los? Und hab dann reingeschaut und war so, bitte was? Bitte, was ist hier passiert? Eben stand es 22:5 und jetzt ist Australien vorn. Geht gar nicht. Aber und was sie dann für Versuche auch gelegt haben, das war ja unfassbar. Also ne, jeder, der irgendwie auch nach dieser Lions-Tour Zweifel daran hatte, dass in Australien was passiert, dass diese Nation rugby-technisch wieder auf dem richtigen Weg ist, Richtung Heimweltmeisterschaft 2027, der weiß jetzt, die Richtung stimmt, aber sowas von. Also.
Ja, noch, also die Personalien, also da hat Joe Schmidt einiges richtig gemacht jetzt vor den Südafrika-Spielen, wo man vielleicht auch sagen muss, vielleicht hat er es in der Lions-Tour nicht so hinbekommen. Also ein James O'Connor kam da gar nicht zum Spielen und der war jetzt einer der entscheidenden Faktoren bei dem Sieg auf jeden Fall, auch bei der Niederlage jetzt vergangenes Wochenende. Umgekehrt, aber generell einfach ein erfahrener Spielmacher, Nick White, phänomenal auf den Neuen.
Wahnsinn.
Und dann sieht man, was für ein Talent. Und das ist was ich glaube schon seit so ein paar Jahren sage, ist, da kommt eine Generation gerade in das perfekte Rugby-Alter, die seit über 10 Jahren wissen, dass sie während des Heim-WM-Zykluses in dieses Alter kommen werden, die hochgezüchtet wurden auch dafür. Max Jorgensen, was ist das bitte für ein Spieler? Der ist 20, 21, was der für Versuche legt, wie individuell stark der ist, wie gut der in der Luft ist, wie der auch gegen den Chesson Coby sich behauptet hat jetzt am Wochenende, gegen Aronson im ersten Test. Das ist wirklich phänomenal, wie der spielt. Dann hast du einen Tom Wright hinten, sind wir ja,
der sich jetzt am Kreuzband verletzt hat, ne? Das ist halt echt bitter.
Hast du die Szene gesehen?
Nee.
Na, schau es dir nochmal an. Ich will jetzt nichts Böses sagen, aber entweder sein Fuß hat sich hart im Trikot von Van Staden verheddert oder er hat seinen Fuß aus dem Block um einen ziemlich miesen Winkel rausgerissen.
Oha.
Ja.
Oha. Nee, aber muss man auch sagen. Nick White, ne? Also ja. Du hast ihn schon angesprochen, der Typ, der seine Karriere beendet hat mit dem dritten Lions-Spiel und dann zack, bumm, nee, doch weiter. Diesen Versuch, den er da vorbereitet, ich glaube, der war sogar von Jorgensen jetzt am Wochenende, oder? Oder
war nee, das war der erste, der war von
Das war von Tool. Von Corey Tool, genau, der ja sein Debüt gegeben hat, dieser mega schnelle Dude. Ja. Wie genial Nick White diese Situation erkennt, umsetzt, also unfassbar.
Aber also der Tool war jetzt ja auch stark, wie schnell, wie wendig der ist, wie brutal war Peach gegen die Lions und auch im ersten Test, bevor er runter musste mit seinem Kieferbruch. Wieso hat Harry Potter die ersten beiden Spiele gegen die Lions gespielt, wenn die solche Bringer haben?
Ja gut, aber ne, das haben wir ja auch schon oft besprochen. So dieses Test-Level-Rugby ist oft so eine Sache. Dann gibt es die Spieler, die sich da irgendwie nie festbeißen können, die Spieler, die da nicht so richtig überzeugen können. Und Nationaltrainer haben es da nicht so leicht. Ne? Die müssen dann immer mal wieder so ein bisschen rumprobieren, bis sie die richtigen Jungs gefunden haben. Und Joe Schmidt wird sich diese Frage vielleicht auch jetzt stellen. Warum habe ich in diesen Spielen nicht jemand anders rangelassen? Aber wie wir es eben schon hatten, hinterher ist man ja immer schlauer. Ne? Ja, genau. Und also jetzt Verlauf Rugby Championship ist ja wirklich phänomenal. Südafrika revanchiert sich dann Wochenende drauf, holt sich den Sieg. Knappe Kiste trotzdem. Eben
ohne Bonuspunkt.
Ohne Bonuspunkt, also eine knappe Kiste. Australien wieder eng dran. Und auf der anderen Seite schreibt Argentinien Geschichte nach diesem doch deutlichen Auftaktniederlage gegen die All Blacks. Ich glaube 24-41 war es im ersten Spiel. Holen sie sich jetzt den Sieg. Zum allerersten Mal gewinnen sie auf argentinischem Boden gegen die All Blacks. Das ist insgesamt schon ihr vierter Sieg, aber sie haben noch nie zu Hause gegen sie gewonnen. Und das heißt, nach zwei Runden hat jede Nation einen Sieg. Das ist also spannender geht nicht mehr. Und jetzt kommt wieder eine geile Runde, zwar nicht jetzt am Wochenende, da ist ja kurz Pause und dann geht's weiter einfach mit Südafrika gegen Neuseeland zweimal dann. Wow.
Wow. Der Eden Park-Rekord, der könnte dieses Jahr zu Ende gehen. Die ungeschlagene Serie der All Blacks in Auckland. Also sie haben Südafrika und aber auch die Wallabies. Und mal schauen, wie es jetzt weiterläuft. Eine Sache, die mir ein bisschen Sorgen macht, ist tatsächlich die Verletzungsrate. Mhm. Alleine zwischen Springboks und Wallabies, zwischen dem ersten und zweiten Test, sieben Verletzte aus den Startaufstellungen.
Ja, das ist schon krass.
Es ist wirklich... Und es ist ein hartes Spiel, was wir hier spielen, aber wir reden immer wieder drüber. Viele Spiele, lange Saisons für die Australier, jetzt diese harte Lions-Tour, quasi direkt im Anschluss an Super Rugby. Und da war ja nach dem ersten Test, haben wir Leute Joe Schmidt kritisiert dafür, dass er gesagt hat, ja, wir müssen auch ein bisschen aufbauen auf die Saison schauen. Deswegen hat er Valentini und Skelton geschont im ersten Spiel. Und man kann es jetzt langsam so ein bisschen nachvollziehen, finde ich, weil die gehen ja vom Rugby Championship direkt in die All Nations Series.
Ja.
Die haben ja wirklich durchgehend Spiele bis Ende November.
Stimmt, ja. Ja, das ist schon heavy. Also die Belastung der Nationalspieler. Wirklich klar. Also,
hat der Wilson 60 verletzt, auch im ersten Test. Das war bitter, weil er so eine Maschine ist.
Aber
Fraser McWright sieht auch aus, als würde er nicht lange mehr überleben.
Hast du dieses unfassbar witzige Video gesehen? Ich weiß nicht, ob es ein Rugby-Influencer ist oder so.
Ja, ja, ja.
Der Dude, der sich lächerlich macht drüber, wie Harry Wilson den Versuch legt. Also der sagt, der Typ kann in seiner ganzen Karriere noch nie einen Versuch gelegt haben, weil er einfach nicht ins Malfeld divet, sondern sich dann auch irgendwie noch wehtut, als er da so eine kleine Kurve
dreht. Beide, es war eine Beide-Versuche.
Ja, ja. Beide Versuche,
der erste,
genau.
Den er so quasi vorspringt, ablegt und sich abrollt. Und der zweite, den er dann so... Und dann bremst er so komisch ab und dann dabei scheint es sich so irgendwie das Kreuzband oder das Außenband im Knie zerlegt zu haben. Was Leute da kommentiert haben, ist, also das war ja der erste Test in Johannesburg und da war es sautrocken und heiß und man, du kennst es auch, auf so einem richtig trockenen Feld will man eigentlich alles machen, außer so ein Malfeld reinzuleiten und sich alles aufzureißen, auf den Ball zu landen, sich die Luft rauszupumpen.
Wobei natürlich eigentlich vor professionellen Sportspielen in großen Stadien die Plätze schon nochmal leicht gewässert werden. Also das ist eine andere Nummer, als wenn jetzt, keine Ahnung, bei uns in der Stuster 40 Tage die Sonne geschienen hat und eine Staubwüste da ist.
Ey, wir haben mittlerweile auch eine Bewässerungsanlage.
Ja, stimmt. So ist es. Lass uns noch kurz auf die andere Serie schauen, oder? Also ich habe vor allem jetzt das zweite Spiel mir intensiv angeschaut.
Mhm.
Argentinien gegen Neuseeland und ich war wirklich beeindruckt von Argentinien. Also dieses...
Der Garcia auf 9, ich habe dir noch geschrieben währenddessen, das ist...
So schnell.
So schnell, wie der spielt, das ist das, was Eddie Jones quasi verlangt von Japan, dass sie spielen. Ich glaube, Argentinien ist gerade der schnellste, effektivste, effizienteste Angriff überhaupt.
Ja, und vor allem mit was für einer Durchschlagskraft und Power die Stürmer unterwegs sind, finde ich. Also Stürmer und die Center. Auch Chocobares und Sinti waren jetzt, glaube ich, die beiden Center.
Ja.
Wie geil die Bälle nach vorne bringen. Immer wieder über die Vorteilslinie. Und was ich auch stark finde, so die Argentinien hatten so einen guten Gameplan, selbst wenn Fehler passiert sind, selbst wenn mal was nicht funktioniert hat, die haben einfach weitergemacht, weil die einfach so dran geglaubt haben, dass sie damit die All Blacks an dem Tag schlagen und das haben sie. Auf der anderen Seite muss man sagen, was echt eine krasse Schwäche ist bei Argentinien, also wir hatten ja dann auch die ganze Zeit geschrieben und als die All Blacks nochmal auf 6 Punkte, glaube ich, rangekommen waren, haben wir gesagt, ja okay, jetzt halt noch eine Gasse für die All Blacks und dann ist das Spiel gedreht, weil sie gefühlt jedes Paket ins Mahlfeld schieben.
So war es im ersten Spiel. Ja. Argentinien lag auch kurz vorne und dann hat Neuseeland ihnen 2 Rolling Moes reingeschickt, geschoben und noch ein paar Straftritte hinterher und das war's.
Ja.
Nee. Ich finde aber generell, wenn wir schon dabei sind, Neuseeland uncharakteristisch, also die haben wirklich nur diese eine Stärke gerade. Ich meine, Bowden Barrett hat ein brutales Spiel gemacht, hat glaube ich 2 Try-Saver rausgehauen und war auch ansonsten phänomenal. Aber Also auf gerade die gelben Karten waren ein Problem. Ich finde auch irgendwie mittlerweile diese 10 Minuten Zeitstrafen für einen Interception-Versuch, der halt runterfällt, finde ich hart teilweise, aber ja, willst ja nicht, dass die Leute den Ball einfach rausschlagen, wenn der Gegner kurz davor ist zu scoren, aber dafür 10 Minuten Zeitstrafe finde ich wirklich, ja, verändert es den Spielverlauf zu sehr.
Ja.
Trotzdem, also Hintermannschaft bei den All Blacks, was ja immer so eine Stärke war, also ich prockte auf 13, der liegt zwar seine Versuche auf 13, aber defensiv ist der jetzt noch nicht so aufgefallen. Rico Ioane hat durchgehend die letzten 4-5 Jahre ist er 13 gespielt, spielt auf einmal auf Wing und ist komplett unauffällig.
Ja.
Dabei haben doch die All Blacks immer so viele Winger, so viele, aber die sind alle nicht im Kader.
Ja.
Dann, also Will Jordan auf 15 ist super, aber ich sag 11 bis 14, also die Center und Wings, da fehlt es mir gerade bei den All Blacks. Also klar, Jordy Barrett auf 12, jetzt will ich nicht kritisieren, aber auch der macht nicht seine auffälligsten Spiele gerade. Und da ist es wirklich, dass da brauchen wir sehen und was. Da brauchen die wieder ein bisschen X-Factor in der Hintermannschaft, weil die sind kein Team, das über Rolling Moors die Spiele gewinnt.
Ja, absolut.
Da haben sie es gemacht, aber das ist nicht die neuseeländische Rugby-DNA.
Also ich bin da auch gespannt, ne? Also jetzt gerade läuft ja hier diese Bunnings NPC, das ist die höchste nationale Liga in Neuseeland, wenn wir da kurz den Exkurs machen. Anton Segner, Kapitän von Auckland, ist jetzt aber verletzt seit 2 Wochen, hat eine Oberschenkelzerrung, hat er mir gesagt. Für seine Mannschaft läuft es gar nicht. Alle 4 Saisonspiele bis hierhin verloren. Also wäre wichtig, dass Anton danach kommt. Und da jetzt spannend, so welche Spieler können sich da für die nächste Super Rugby-Saison irgendwie ins Gespräch bringen und anbieten, weil der Eindruck ist schon insgesamt, also ich bin mir sicher, die All Blacks werden auch bei der nächsten WM wieder mit einer geilen Mannschaft dastehen und mit dieser ganzen DNA und Erfahrung werden sie auch ein Kandidat fürs Halbfinale, fürs Finale sein. Aber insgesamt hat man das Gefühl, dass da früher viel mehr Spielermaterial da war oder ein viel größerer Talentpool und die Hoffnung, dass da jetzt echt nochmal was nachkommt, auf jeden Fall.
Ist schon krass, also seit Covid, ich glaube, nach Corona war das der erste Sieg überhaupt von Argentinien gegen Neuseeland, gell?
Ja.
Und seitdem haben sie 4-mal gewonnen gegen Neuseeland.
Genau. Hast du auch die, was so real gegangen ist, der Mann, der alle 4 Spiele über 80 Minuten durchgespielt hat?
Paco also der Matera. Einzige Mann, der alle 4 Spiele gespielt hat und der hat sie auch noch alle durchgespielt.
Ja.
Das ist nicht so krass.
Das ist wirklich krass.
Pablo Matera, aus dem Typ.
Ja.
Aber auch die anderen, also Krämer fand ich letzte Woche nicht so stark. Der war jetzt diese Woche wieder brutal, also als der reinkam. González ist sowieso eine absolute Maschine. Oviedo dann in der 3. Reihe, also ist schon stark. Neuseeland gefällt mir insbesondere die 1. Reihe, also sowohl am Setpiece, also in den Scrums ist eigentlich auch stärker. Da haben sie jetzt am Wochenende von Gopnik Barry hat das jetzt gepfiffen, das letzte Spiel. Von dem haben sie nicht so viel bekommen. Das war die Woche davor mit dem französischen Ref. Ich glaube, kommen Sie mir hin, welcher es war. Aber da haben sie auf jeden Fall mehr noch auch aus dem Scrum bekommen. Und da waren sie aber auch wieder dominant. Und dann jemand wie Fletcher Newell auch mit einem Versuch schon wieder. Und und da kommen ja auch noch ein paar Leute zurück. Also da glaube ich, so Tunga Fassi, glaube ich, gerade verletzt zum Beispiel. Und ja, also da ist Neuseeland stark und da müssen sie auch weiter drauf aufbauen, finde ich.
Ja.
Weil du brauchst, das war immer so, Neuseeland hat zwar hinten diesen Flair und diesen haben geil gespielt und gezockt, aber weil eben vorne nichts gewackelt hat. Mhm. Und da sind sie gerade vielleicht in der richtigen Aufbauphase dafür wieder, aber ey, dieses Jahr ist alles möglich im Rugby Championship, wirklich. Ich kann mir gerade jeden der 4 als Sieger am Ende vorstellen, wirklich.
Ja. Also vielleicht sitzen wir auch nach den nächsten 2 Wochen oder halt dann, wenn Runde 3 und 4 gespielt sind, da und sagen, ja krass, Südafrika doch so stark, whatever, aber es ist wirklich, es scheint alles möglich auf jeden Fall. Dann lass uns jetzt mal auf 2 weitere Events noch schauen, die vor allem in Sachen Zuschauer sehr überzeugt haben. Einmal waren wir beide zusammen in Dresden bei den Finals. Du hast kommentiert für
ARD-Livestream.
Du warst für einen ARD-Livestream. Ich war als Stadionsprecher da und Das war so ein geiles Event beim Rugby schon wieder, da in diesem kleinen Stadion, wo dann Einlassstopp war während der Finals, weil einfach mit 3000 Menschen das Ding voll war und keiner mehr rein durfte aus Sicherheitsgründen.
Mega.
Also das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. So, ne? Also, natürlich sind da irgendwie viele, viele deutsche Vereine da gewesen, aber dass dann wirklich so viele Leute rauskommen und wir hatten dann ja auch mal so den Aufruf gemacht, so wer sitzt eigentlich hier gerade im Publikum, der nichts von Rugby versteht, und es gingen so viele Arme hoch. Und dann hatten wir halt auch gesagt, hey, bevor wir jetzt hier unten uns den Mund fusselig reden, fragt einfach mal eure Nebenleute. Die erklären euch gerne. Und es war ja dann auch, also es waren natürlich viele deutliche Spiele, das bringt so einen Wettbewerb mit sich, aber die Finals waren mega eng. Das hat Laune gemacht hier mit diesem All-Star-Oldie-Team der RGH mit Basti van der Bosch und Carlos Soteras Merz und dem allerletzten Spiel von Fabs Heimpel und wer da noch alles dabei war, Robin Plümpe und Co. Und ja, bei den Mädels auch ein mega, mega enges Finale, dann auch noch ein total geiles Spiel um Platz 3 hinterher. Also das war ein rundum gelungener Tag. Und dann kam im Nachgang ja auch noch die Meldung, weil da kamen dann die Gerüchte auf, nächstes Jahr keine Mannschaftssportarten bei den Finals, obwohl es in Hannover ist, Rugby Hochburg. Und jetzt kam ja die Meldung, Rugby wird dabei sein. Mega geil.
Sehr gut. Ja. Sehr gut.
Ja,
ja, aber ich hoffe, dass sie ein bisschen was am Format ändern. Also, ich meine, es war mega geil, das zu kommentieren mit diesen zwei Halbfinals jeweils und dann den Finals dahinter. Auch da den Unterschied zu sehen, also wie bei den Damen HRK und Germania jeweils ihre Halbfinals ziemlich deutlich gewonnen haben und dann im Finale aufeinander getroffen sind. Ähnliches bei den Herren mit Germania und mit RGH, auch sehr dominant in den Halbfinals beide und dann im Finale aufeinander getroffen. Und diese Spiele waren wirklich beide so eng und so perfekt für Finale. Das hat richtig Bock gemacht. Aber man muss sagen, RGH Herren hatten eine halbe Stunde zwischen Halbfinale und Finale. Da kannst du nicht mal richtig runterkommen und wieder aufwärmen, lohnt sich quasi nicht. Und diese Spieler, das darf man nicht vergessen, das ist jetzt vielleicht für irgendwelche Spaß-Turnierspieler oder so wie uns, wäre das mal ein bisschen anstrengend, nervig, aber jetzt nichts groß, was einen aus dem Rhythmus bringt. Diese Spieler, diese Siebener-Cracks, die seit so vielen Jahren darauf gepolt, genau mit den richtigen Abständen. Und das sind, wir kennen es ja in der Regel, im Schnitt so 2 bis 3 Stunden, die du zwischen den Spielen hast, bis du wieder spielst.
Ja.
Mindestens mal 1,5 Stunden, aber nichts, was runter ist. Und dann eine halbe Stunde, da weiß der Körper gar nicht, was auf einmal los ist. Gehst du jetzt, und auch die Spieler, also das werden sie auch noch nie so gehabt haben, gehst du jetzt in eine Eistonne danach, versuchst du überhaupt runterzukommen, gehst du eine Runde joggen, versuchst du warm zu bleiben, brauchst du dir ein Bier oder gleich einen Schnaps? Ich weiß es nicht. Was ist da das Richtige? Bier war schlecht. Also wären sie, glaube ich, länger angestanden, als sie gehabt hätten, um sich aufzuwärmen. Also, ja. Das war natürlich, ja, es sind Sportveranstaltungen und so, aber ein Bierstand für das Rugby-Ding war schon echt nicht genug.
Ja, aber trotzdem insgesamt echt cooles Turnier. Und dann zum nächsten Event mit Mega-Zuschauerzahlen. Die Frauen-WM ist gestartet am Freitag. Direkt mal mit einem neuen Zuschauerrekord. Weit über 40.000 Zuschauer in Sunderland. Dann natürlich mit einem deutlichen Spiel, England gegen USA, ich weiß gar nicht, über 60 Punkte für die Engländerinnen, ein Versuch für die US-Amerikanerinnen. Aber muss auch wirklich sagen, der Eindruck, den wir ja die letzten Jahre schon immer wieder haben und hier auch verkaufen, Frauen-Rugby macht so viel Spaß zum Zuschauen. Selbst dieses unfassbar deutliche Spiel hat so viel Laune gemacht. Und dann alles, was dann am Wochenende noch kam und was man bei Social Media gesehen hat, mit dem Haka der Black Ferns und diesen mega höflichen Japanerinnen. Und also diese Liste könnte man ja wirklich unendlich weiterführen. Es ist
die Südafrikanerinnen, die auch wieder am Singen sind, ja. Genau, ähnlich wie die Herren. Das sind schöne Bilder, schöne Szenen. Aber dieses Auftaktspiel, das darf man nicht unterschätzen. Stadium of Light, Sunderland, das ist direkt neben Newcastle, das ist ganz oben im Norden Englands. Da wird kein Rugby gespielt. Also da gibt es jetzt Newcastle Red Bulls neu, die dann vielleicht was reißen. Aber ansonsten haben wir immer die Falcons, die waren die letzten Jahre immer mit Abstand das schlechteste Team so. Und da hat auch niemand wirklich zugeschaut in den Stadien.
Ja.
Generell, Norden Englands ist eher Rugby League-Territorium. Und da für Frauen Rugby Union ein Spiel mit knapp 50.000 Zuschauern voll zu machen und dann noch so ein ikonisches Fußballstadion. Hammer. Unfassbar. Jetzt warten wir, bis das Turnier dann wirklich in die Knockout-Stages geht und wie dann diese ganzen Stadien voll sein werden bis zum Finale, wenn England
Finale spielt, ist ausverkauft.
Ist Twickenham einfach komplett voll.
Ja, und das, also es ist ja jetzt schon ausverkauft, es gibt keine Karten mehr für dieses Finale, über 80.000 und das war eh krass, also Sophie Feller, die deutsche Nationalspielerin, war ja vor Ort am Freitag und ich habe gestern ein Interview mit ihr gemacht und hat sie von diesem Erlebnis erzählt. Sie hat natürlich eher für die USA geschrien, weil sie da ja aufgewachsen ist und eine sehr gute Freundin von ihr auch für die USA spielt, aber sie meinte, es war unfassbar bei jedem Spielzug, jedes Mal, wenn die Engländerinnen den Ball in der Hand hatten, das Stadion ist komplett ausgerastet, so alle Leute waren am Schreien, am Supporten und der Hype ist real, muss man sagen. Ne? Also Hype um Frauenrugby, mega, mega, mega. Alle der Spiele. Hype um
Ellie Kildan.
Boah, Alter, wie krass ist die Frau denn? Aber es gibt so viele, die richtig geil spielen. Ne? Und das Schöne auch an der Stelle nochmal, alle Spiele dieser Frauen-WM kostenlos zu streamen bei Joyn. Es ist immer, das hat man jetzt am Wochenende auch wieder mitgekriegt, manchmal sehr schwer zu finden, wo diese Kachel ist, wo die Spiele übertragen werden. Schaut da gerne mal in diverse Social Media Posts rein, ob das jetzt eine Gruppe bei Facebook ist, ob es bei Rugby Daily ist. Meistens erklärt irgendjemand, wie er jetzt auf diese Kachel gestoßen ist. Das ist ein bisschen das Problem bei Joyn, aber es gibt auch kein Real Life, aber ihr könnt euch alles live anschauen, kostenlos. Und das ist halt mega geil. Halbfinale und Finale im Fernsehen. O7 Max.
Genau, also die Sachen, tauchen auch nicht wirklich davor in einem so Plan auf. Das war auch das Problem mit der Lions Tour. Ich habe die Spiele davor nie gefunden. Aber sobald der Stream live ist, und das ist meistens halt so 5 bis 10 Minuten vor Kickoff erst, dann taucht sofort bei Live-Sport auf. Dann musst du eigentlich nur auf Sport gehen und auf Live-Events, und dann ist es da, also in der Join-App. Da kann ich die App wirklich mehr empfehlen als Browser oder so. Und dann geht es eigentlich. Aber dann muss man halt vielleicht nochmal neu laden, die nochmal neu starten oder so. Und dann, wenn man auf Sport oder spätestens, wenn man auf Rugby geht, taucht es einfach als separat ganz oben, als live jetzt Event auf.
Ja. Ja, das macht auf jeden Fall Laune. Was haben wir noch, Simon? Also ich kann noch einen kurzen Abriss geben. Ich habe ja wirklich jetzt auch wieder viel verfolgt wegen Rugby Daily, wo übrigens heute die nächste Stufe gezündet wird. Es wird jetzt einen wöchentlichen Newsletter geben. Da wird nachher noch die Ankündigung für kommen. Und auch ganz, ganz spannend so. Also über Anton haben wir schon gesprochen. In Frankreich ist jetzt zum Beispiel die National 1 gestartet am Wochenende. Das ist die dritte Liga. Da ist ja Michel Himmer, der Nationalspieler, mit Niort aufgestiegen. Hat einen neuen Teamkollegen, der heißt Tim Menzel. Ja, auch Nationalspieler, der seit über 10 Jahren in Frankreich spielt. Himmer ist jetzt am ersten Spieltag ausgefallen. Der hat leichte Wadenprobleme. Menzel hat von Anfang an gespielt, als Aufsteiger gleich das erste Spiel gewonnen zu Hause. Wir wissen, wie wichtig das ist, als kleiner Verein, sage ich jetzt mal, in Frankreich vor allem seine Heimspiele zu gewinnen. Dann läuft gerade die Super 7 Series in Frankreich. Das ist die französische 7er Meisterschaft. Auch mit fast allen Top 14 Clubs. Und da sind jetzt sogar 4 Deutsche gerade unterwegs. Wir haben Chris Ume und Ben Ellermann, die für Bordeaux spielen. Ben macht das schon das dritte Jahr in Folge. Ume ist jetzt zum ersten Mal dabei. War jetzt am zweiten Wochenende im Urlaub. Das hat er schon lang vorher geplant, aber das erste hat er gespielt. Und das Krasse ist, Bordeaux war eine der Top-Favoriten auf dem Titel. Die haben auch Marcus Moneta und ich glaube Lucho González oder sowas in der Mannschaft, sind jetzt aber, also sie müssen vielleicht das letzte Turnier gewinnen, um unter die Top 4 zu kommen, weil es bisher noch nicht so gelaufen ist. Deutlich besser Makonnen Amekwedi, Gesamtwertung 2. mit Montpellier, der geht da auch ganz gut ab. Und schöne Geschichte, Karl Kasper, das ist einer von den Youngstern, die für Stade Français spielen. Der durfte da am Wochenende auch mitspielen auf dieser Super 7 Series, hat wohl letztes Jahr noch U18 EM, meine ich, gespielt für Deutschland und hat auch gleich einen Versuch gelegt, den werde ich die Tage dann auch interviewen. Sehr, 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 sehr spannend. Also das so ein bisschen der Blick ins Ausland. Ich glaube, das war es auch erstmal so mit Deutschen, die da gerade unterwegs sind. Ja.
Ja, bis dann die Saisons losgehen, Pro Deux wieder mit Erik und
Van. Genau, jetzt am Wochenende. Also, ich glaube, 4 Deutsche in der Pro Deux. Erik, dann ist Oskar Rixen ja nach Nevers, ist keine Ahnung, wie man es ausspricht, ausgeliehen worden. Du hast Maxim Oltmann, der seit Jahren da rumhüpft, der deutsch qualifiziert ist. Und Julius Nostadt tatsächlich auch noch. Genau, die 4 müssten es sein. Ich weiß nicht, ob's noch mehr gibt, aber ich glaube, die vier sind's. Das geht dann am Freitag, glaube ich, wieder los. Ja.
Sehr schön.
Sehr schön. Jetzt sind wir auch genau auf 30 Minuten. Haben wir es geschafft und schauen dann mal. Wir haben gerade eben schon gesagt, es wird schwierig jetzt die nächsten 2 Wochen auf jeden Fall. So lange bist du, glaube ich, unterwegs. Ne? Ich bin 3 Wochen unterwegs. Zeitverschiebung, du in den USA, ich in Finnland. Aber wir haben gesagt, wir schauen einfach mal spontan, wenn wir zusammenkommen, dann nehmen wir noch eine Folge auf, weil es gibt genug in der Rugby-Welt, was passiert, über das wir sprechen können. Ja, dann wünsche ich dir eine geile Zeit in den USA, Simon.
Danke.
Habt viel Spaß.
Auch in Finnland.
Und euch da draußen auch eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird.
Reingehauen.